Salomon Hermann Mosenthal war einer der erfolgreichsten Dramatiker und Librettisten des 19. Jahrhunderts. Trotzdem kennt man ihn heute kaum mehr. Er wurde am 14.01.1821 in Kassel als Kind einer jüdischen Familie geboren. Er besuchte das Lyzeum Fridericianum und studierte ab 1840 in Karlsruhe. Von dort aus ging er als Hauslehrer nach Wien, wo er eine beachtliche Karriere machte. Er trat in den kaiserlichen Staatsdienst ein und hatte verschiedene Ämter im Kultur- und Bildungsbereich inne. Mosenthal wurde 1867 kaiserlicher Rat, erhielt 1868 den Franz-Josef-Orden und 1871 mit dem Orden der Eisernen Krone auch den österreichischen Adel, als Ritter von Mosenthal. Er starb am 17.02.1877 in Wien. Mosenthal lieferte neben erfolgreichen Dramen auch zahlreiche Libretti zu Opern, zum Beispiel für die lustigen Weiber von Windsor von Otto Nicolai, uraufgeführt 1849. Mit der jüdischen Religion setzt er sich zum Beispiel in seinem Schauspiel Devorah von 1848 auseinander, eines der ersten Stücke über den Judenhass überhaupt, das an christliche Einsicht appelliert. Devorah wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und fand eine enorme Verbreitung in Europa und sogar in den USA und Australien. In späteren Jahren wandte er sich der Prosa zu. Er schrieb Novellen über seine Jugendzeit mit dem Titel Erzählungen aus dem jüdischen Familienleben, 1878. Präsentiert werden darin Bilder des jüdischen Lebens in Kassel und Nordhessen. Eine dieser Erzählungen heißt Schlemilchen und die lese ich jetzt vor. Schlemilchen. Eigentlich hieß sie Emilchen. Wie man bei uns die Namensschwestern der Galotti im Diminutiv zu nennen pflegt, und war die Tochter unserer Cousine Katz, die, früh verwitwet, nur dies einzige Kind besaß. Da es von schwächlichem Körperbau und schon in früher Kindheit mit Krämpfen behaftet war, die sich bis zu seiner späteren Entwicklung öfter wiederholten und seinen Bewegungen etwas Unsicheres, Stoßhaftes gaben, so wurde es von der besorgten Mutter verhätschelt und gleichsam in Baumwolle gewickelt, und diese allein hatte keine Augen für das linkische, unbeholfene Wesen des armen Mädchens, das ihm jenen Spitznamen in der ganzen Gemeinde erworben hatte. Als nämlich der alte Levi, der Witz- und Spaßmacher der Gemeinde, der in der Marktgasse ein Lädchen mit Nadeln und Zwirn führte und dessen Zunge noch spitzer als seine Nadeln war, sie zum ersten Mal bei einer Musik in der Au herumzappeln und dem einen oder anderen auf die Füße treten sah, fragte er: »Wie heißt die Menowelte?« Das bedeutet »die Hässliche«. Und als man ihm antwortete »Emilchen«, sagte er schließlich: »Schlemilchen soll sie heißen«. Der Name war ihr dann auch geblieben. Wenn ich den Rest meiner hebräischen Studien aus der Erinnerung sammle, so heißt Schelaumiel ein Gottverlassener. Aber man versteht darunter den Widerpart eines Glückskindes, einen Pechvogel, um mich eines burschikosen Ausdrucks zu bedienen. Und Chamisso hat das Wort in die deutsche Literatur eingebürgert, indem er den seelenguten Menschen schilderte, der unselig durchs Leben wandern muss, weil ihm ein Schatten fehlt. Ja, dem Schlemiel fehlt nichts als ein Schatten oder vielmehr ein Licht, ein Glanz, ein Duft, den die Grazien über den Sterblichen hauchen, wenn sie an seiner Wiege stehen. Aber dieser Hauch der Grazien ist der unfehlbare Empfehlungsbrief für die Welt, und wer ihn entbehrt, kann ihn durch alle vier Kardinaltugenden hienieden nicht ersetzen. Nur das göttliche Auge sieht nicht darauf. Und sicher ist unser gutes Schlemilchen auch ohne den Kuss der Grazien in den Himmel gekommen. So wie ich mich ihrer erinnere, war sie ein langes Mädchen mit dunklem Haar, großen dunklen Augen und einem sehr großen Mund mit unregelmäßigen, schadhaften Zähnen. Groß waren auch ihre Hände und noch größer ihre Füße, mit denen sie nach allen Seiten ausschlug und an denen ein Schuhband nachschleifte oder ein abgerissener Knopf wackelte. je nachdem ihre Fußbekleidung zum Binden oder zum Knöpfen war. Einige Haarzipfel guckten stets wie neugieriges Frühlingsgras aus ihren Zöpfen hervor oder flatterten über ihre Stirn, aus der sie sie mit der Hand oder dem Ellenbogen fruchtlos zu verbannen bemüht war. Sie verstand es, bei dem trockensten Wetter ihre Röcke bis hoch hinauf mit Kot zu verbrämen, indem sie mit kühnem Tritt in eine Straßengosse patschte. Nicht minder geübt war sie, eine frisch mit Ölfarbe angestrichene Haustür mit ihrem Schal oder Mantel abzuwischen oder mit ihrem Hut unbegreiflicherweise an einer Gewölblaterne hängen zu bleiben, der, wenn sie ihn mit ihren breiten Händen in die Fasson zurechtzubiegen bemüht war, an Grazie dadurch nicht viel gewann. Wollte sie eines der kleinen Kinder der Familie liebkosen, so fuhr sie ihm mit den streichelnden Händen sicher in die Augen, worüber sie dann freilich herberen Schmerz empfand als das weinende Kind. Auch durfte sie trotz ihrer stürmischen Bitten keins herumtragen, weil sie sicher mit ihm über einen Zwirnsfaden gestolpert wäre. Setzte sie sich nieder, so spielte ihr der Zufall den wankelmütigsten Stuhl unter die Beine, mit dem sie grotesk zusammenbrach, und in der Tanzstunde zitterten alle Mädchen für die Volants ihrer Mullkleider, denn ihre erzbeschlagenen Tanzschritte bedrohten die Nachbarn ohne Unterschied des Geschlechts. Deshalb saß sie auch bei jeder Aufforderung so lang einsam und an ihrem Schnupftuch zupfend, bis der kleine Tanzmeister Albrecht mit einem Blick stummer Resignation sie einlud, die Lücke im Vis-à-vis zu ergänzen. Doch alles dies ertrug sie ohne Bitterkeit, und der Name Schlemilchen, der ihr bei jedem Anlass entgegenklang, hatte längst seinen Stachel für sie verloren. Ja, sie umarmte am Schluss des Tanzabends ihre Freundinnen so herzlich, dass es einigen Tüllkrausen oder Brustbouquets das Leben kostete. Als die Blattern, wenn auch in milder Gestalt, in unserer Stadt grassierten, war es natürlich Schlemilchen, die sie zuerst bekam. Ein Umstand, der ihrer Schönheit nicht förderlich war. Und als sie am Geburtstag ihrer Mutter die neuen Vorhänge, die sie aus ihrer Sparbüchse gekauft und eigenhändig in kühnen Draperien ans Fenster der guten Stube geheftet hatte, mit künstlerischem Selbstbewusstsein besah und beleuchtete, fuhr sie mit dem Licht in die Fransen, dass die Vorhänge und die halbe gute Stube verbrannten, und sie die Hände, mit denen sie die Flammen zerdrücken wollte, monatelang verbunden in mächtigen Fäustlingen trug. So war Schlemilchen, als sie 16 Jahre alt war. Einige Jahre später erkrankte ihre Mutter an einem jener inneren, schmerzhaften Leiden, die den Tod so lange fruchtlos ersehnen lassen. Emilchen pflegte sie mit unendlicher Geduld und zärtlicher Sorgfalt, wenn sie ihr auch die Arznei öfters statt in den Mund über die Backen goss oder mit der dienstfertig zugeschobenen Wärmflasche ihr die Füße verbrannte, darüber war doch nur eine Stimme, dass sie die liebevollste Tochter, die unermüdlichste Krankenwärterin sei. Das pries auch überall die Köchin Schönchen, Jeanette nennen ließ, seitdem ihr Vater aus Melsungen zum Viehmarkt in die Stadt gekommen war und sie Jeanette nannte, um zu zeigen, dass man in Melsungen auch Hochdeutsch verstehe. Jeanette, sagte in der Fleischbank, wie auf dem Markt, Emilchen sei die gute Stunde selbst, und der liebe Gott sehe aufs Herz, nicht auf die Frisur. An ihrer Mutter allein habe sie sich das Gan Eden verdient. Nach langem Leiden starb die Mutter, und zwar gerade am Abend des Purimfests, wo kein Mensch Zeit und Stimmung fand, sie und Emilchen zu bedauern. Das wenige, was sie besessen, war durch die Krankheit, bei welcher an Ärzten und Arzneien nicht gespart werden durfte, zusammengeschmolzen, und Emilchen wäre den herbsten Entbehrungen ausgesetzt gewesen, hätte sich nicht in dem alten Onkel Markus ein Vormund und Nothelfer dargeboten. Onkel Markus war ihr Großonkel und der unsere, ein wunderlicher alter Herr, ein Junggeselle von fast 70 Jahren, von langer, dürrer Gestalt, mit storchartigen Beinen. Auf dem langen, stark vorgebeugten Hals saß ein schmaler Kopf mit dünnen, weißen Haaren. Aus dem gelben, bartlosen Gesicht ragte eine kolossale, nationale Nase hervor, die über die schmalen Lippen hinaus dem langen, Kinn fast begegnete. Ein langer brauner Rock, der mehrfach gewendet worden, war seit einem Menschenalter sein treuer Begleiter. Und das weiße Batisttuch, das nach damaliger Mode zweifach um den langen Hals geschlungen war, schimmerte auch bei Tagesbeleuchtung in einem so warmen Ton, als ob es die Strahlen der Abendsonne vergoldeten. Als Cumberland seine Sheva zeichnete, muß ihm Onkel Markus im Traum erschienen sein. Er besaß ein Haus an der Ecke des Grabens, in welchem er nur ein einziges Zimmer am Ende der tiefen Hausflur bewohnte. Die übrigen Zimmer standen leer, wenn man diesen Ausdruck auf Räume anwenden darf, die mit tausenden heterogener Dinge, Urväter, Hausrat, vollgestopft waren, welche zu den tausend Geschäftszweigen seines Hauses gehörten. Er handelte nämlich mit allem. Möbel und Reiterstiefel, zinnerne Teller und Brabanter Spitze, Silberbarren und Vitriolöl, stickte Staatsratsuniformen aus dem vorigen Jahrhundert, Münzen, Juwelen und dergleichen Sachen alle mehr, wie er in jedem Satz zu sagen pflegte, lagen hier in einträchtlicher Unordnung aufgespeichert. In seinem Keller lagen Weinvorräte, die er en gros und en detail verkaufte. Holz- und Kohlenmassen, deren Abgabe an den Stadttoren er von der städtischen Akzise gepachtet hatte. Und überdies führte er ein Comptoir für alle deutschen Staatslotterien, das ihm den Ehrentitel eines Lotterieassessors. Wie reich er sei, wusste kein Mensch. Bei den einen galt er für einen Geizhals, bei den anderen für einen Verschwender. Und beides mit Recht. Denn für seine Person, für alles, was nach außen Aufsehen erregte, war er ein Knauser. Während er mit vollen Händen verschämte Arme und Notleidende der Familie, allerdings nach eigener Wahl, überschütten konnte. Zu den Festtagen wanderten Körbe voll Weinflaschen heimlich und ohne Angabe des Absenders in die Wohnungen anständiger, armer Familien. Und wenn die Flaschen entkorkt wurden, fanden sich nicht selten goldene Dukaten unter den Siegeln. Dagegen war sein Name nie bei den Sammlungen zu lesen, die im Wochenblättchen mit dem öffentlichen Dank für die großmütigen Spender abgedruckt wurden. Das ganze Geschäftspersonal des Hauses Markus bestand aus drei Personen: dem Herrn Assessor, der die Geschäfte und dergleichen Sachen alle mehr selbst besorgte, dem Kommiss Beermann, der eigentlich als Michores, als Diener eingetreten war, der aber als Leiter des Lotteriekontoirs jenen vornehmen Titel von den Kundschaften des Hauses erhalten hatte, und dem Kutscher Meves, der in dieser Eigenschaft nicht nur Holz und Kohlen, sondern auch seinen Herrn zu führen hatte. Zu diesem letzteren Behuf sauste er mit einer kleinen Kutsche auf hohen gelben Rädern und mit einem mageren braunen Klepper so geräuschvoll durch die Stadt, dass der alte Levi dem Fahrzeug den Namen Spinnrädchen gegeben hatte, den es bis an sein seliges Ende führte. Das lag nun recht im Charakter des Onkel Markus, dass er Schlemilchen, das reizlose und mutterlose Mädchen, zu seiner Mündel und zu seinem Liebling erkor. Unter dem Vorwand, ihr Erbteil zu verwalten, brachte er ihr als Zinsen so viel, als sie zum bescheidenen Leben brauchte. Er holte sie sonntags im Spinnrädchen ab zu Spazierfahrten in die Au und nach den benachbarten Dörfern, zog unterwegs mit dem Lächeln eines Taschenspielers aus den Wagentaschen Wein, Selterswasser, Zucker und Becher, Kuchen und Früchte hervor, schenkte ihr kleine Schmucksachen, seidene Tücher und dergleichen Sachen mehr und hatte kein Auge dafür, wenn sie dieselben verlor oder zerbrach oder beim Aussteigen aus dem Spinnrädchen am Tritt hängen blieb und schwer wie ein Sack Kartoffeln dem alten Meves in die Arme fiel. Besuchte er sie stundenlang, erzählte ihr Erlebnisse, Anekdoten aus Meidingers erster Auflage und dergleichen Sache alle mehr, die sie pflichtschuldigst belächelte, während sie mit Kreuz- und Querstichen ein paar Pantoffeln für ihn stickte. Ja, als Jeanette, die geschworen hatte, nie ihre Mamsell zu verlassen, von dem Vetter, dem Viehhändler aus Melsungen, einen Heiratsantrag erhielt und in diesem Konflikt der Pflichten schließlich dem Zug des Herzens nach Melsungen folgte, da bot Onkel Markus seiner Mündel an, ihm das Haus zu führen. Ein Zimmer vorn hintaus, eine Treppe hoch, wurde ausgeräumt und hergerichtet, und Schlemilchen residierte von nun an im Hause des Herrn Assessors am Grab. Seit dieser glücklichen Wendung ihres Schicksals schien der Name Schlemilchen in Vergessenheit gekommen zu sein. Onkel Markus nannte sie gar nicht, die Köchin, die man aufnahm, statt wie bisher sich aus der Garküche speisen zu lassen, und der alte Mewes nannten sie Mamsell, und Bärmann betitelte sie nie anders als Fräulein Katz. In diesem Letzteren hatte sie von der ersten Stunde an einen ebenso stillen als intensiven Verehrer gefunden. Verwandtschaft der äußeren Erscheinung schlang um diese beiden, von den Grazien verlassenen Wesen ein Band stiller Sympathie. Schön war er nicht, dieser Bärmann, sondern klein und mager. Seine Beine, die einen gotischen Spitzbogen bildeten, schlotterten in den vor Alter glänzenden schwarzen Hosen, und aus den kurzen Ärmeln seines Comptoirrocks, die leinene Schreibärmel schützten oder verdeckten, hingen lange, knöcherne Hände hervor. Seine bleichen Wangen waren von den Enden der rasierten Barthaare bläulich angehaucht, und seine Augen, die durch Brillen geschützt waren, besaßen einen Purpursaum, wie eine Toga Prätexta. Aber er blickte damit über den stählernen Brillenrand hinaus zu Fräulein Katz auf, wie zu einem höheren Wesen. Er konnte es ihr keinen Augenblick vergessen, dass sie seine Wäsche ausbesserte gleich der des Onkels, mit großem Fleiß und noch größeren Stichen, dass sie seine Socken wie Fischernetze stopfte, dass sie einen Mohnkuchen, den Jeanette aus Melsungen schickte, teilte und ihm die Hälfte für seine Mutter einwickelte. Und als diese bucklige Jochebettchen, die mit Gänselebern und Grieben hausieren ging, zum ersten Mal seit Emilchens Einzug ins Haus kam und Fräulein Katz sie Madame Bärmann nannte, ins Zimmer führte und ihr ein Glas Franzwein einschenkte, da flossen die Augen des gerührten Sohnes nicht minder über als das von Schlemilchen kredenzte Glas. Nach und nach griff diese auch in die Geschäfte des Hauses mit ein. Sie maß am Freitag denen, die einen halben Schoppen Kideschwein holten, mit gerechtem Maß und goss nicht selten einen ganzen Schoppen über den Trichter hinaus. Sie ließ sich altes Zinn und Messing verkaufen und merkte nicht, dass ihr dieselben Gegenstände sechsmal gestohlen und sechsmal wieder verkauft wurden, aber darüber hatte Onkel Markus nur ein gutmütiges Lächeln, denn sie half ihm, treu und verschwiegen bei seinen heimlichen Wohltaten, und machte stets neue Entdeckungen, wo in aller Stille etwas, so vertrugen sich diese beiden sonderlingischen Charaktere so vortrefflich, dass der Alte sich immer zärtlicher an sie schloss, und dass es in der ganzen Gemeinde ausgemacht war, Emilchen werde den reichen Onkel beerben oder wenigstens von ihm eine großartige Mitgift erhalten. Der alte Levi behauptete zwar, es werde keiner die Katze im Sack kaufen, aber es kamen immer häufiger Schadchonim, das sind Heiratsvermittler, um sich bei Onkel Markus vertraulich nach Fräulein Katz und ihrer Nettinge der Mitgift zu erkundigen. Benahm sich dann der alte Herr sehr reserviert. So viel er wisse, habe seine Mündel wenig oder gar kein mütterliches. Er selbst habe einen Brudersohn, der allerdings seit Jahren in Amerika sei und von dem er lange nichts gehört habe. Doch sei dieser sein nächster und einziger Verwandter, für den er Pflichten habe und dergleichen Sachen alle mehr. Eine schöne Ausstattung würde er seiner Mündel geben. Ein Weißzeug, Silberzeug, Möbeln und dergleichen Sachen alle mehr, aber wegen alles Übrigen behalte er sich die Entschließung vor, je nachdem der Mann sei, der um sie anhalte. Wer sie nur wegen der Nettinge nehme, der gefalle ihm schon gar nicht. Sie habe einen bescheidenen Charakter, ein gutes Herz und dergleichen Sachen alle mehr. Auf diese Rede hin fragten die Schatchonim, wie die Geschäfte gingen, ob in Westfalen der Weizen geraten sei, wer in der letzten Frankfurter das große Los gewonnen hätte und dergleichen Sachen alle mehr. Nach Emilchen fragte keiner mehr. Der Mann, der die bekannten Vermittler mit langen Gesichtern abziehen sah, glückselig die Nase an seinem Schreibärmel. Aber noch bevor das erste Jahr der neuen Ära im Haus am Graben verstrichen war, trat ein Ereignis ein, das nicht nur für dieses, sondern die ganze Gemeinde in Spannung und Aufregung brachte. Die Frankfurter Lotterie war gezogen worden. Vage Gerüchte verbreiteten sich, es seien große Treffer in dem Hause Markus gemacht worden. Telegraphen gab es damals noch nicht, aber ein eigener Kurier des Frankfurter Lotteriebüro war in der Person eines jungen Beamten angekommen und von dem Herrn Assessor im Spinnrädchen vom Posthof auf dem Königsplatz abgeholt worden. Dieser Glücksbote führte zwar den prosaischen Namen Ochs, aber er war ein Mann aus guter Familie, deren Stammhaus in der Frankfurter Judengasse wahrscheinlich einen Ochsen im Schilde geführt und dessen Namen auf die Insassen vererbt hatte. Er war fein gebildet, wusste außer von der Frankfurter Lotterie auch von Goethe, Bettina und Ariadne auf Naxos zu sprechen, wobei er nach landesüblichem Brauch das »N« an der Endung der Zeitwörter beharrlich verleugnete. Nachdem der Herr Assessor ihn erst genötigt, ein kleines Frühstück einzunehmen, bei welchem Emilchen mit geräucherter Gänsebrust und Senfgurken die Honneurs machte, und Herr Ochs von Goethe und Bettina sprach, begab sich der junge Mann, dessen rötlicher Backenbart sich von der blauen Krawatte malerisch abhob, indem er sich vor dem Fräulein artigst verneigte, mit dem Herrn Assessor in das Zimmer am Ende des Hausflurs, um die Listen der gezogenen Lose mit ihm zu vergleichen. Die meisten waren blank, einige mit kleineren Gewinsten, zwei mit einem Treffer von 1000 Gulden und die Nummer 2077, die groß gedruckt in der Ziehungsliste stand, 30.000 Gulden heraus. Als Onkel Markus diese Nummer vernahm, streckte er den Hals und die Nase noch tiefer in die Liste hinein, und dann legte er den Zeigefinger an die Stirn. »Glauben Sie einen Augenblick, Herr Ochs«, sagte er, indem er aufstand und aus seinem Pult eine lederne alte Brieftasche nahm, in welcher mit hebräischen Buchstaben allerlei Notizen aufgezeichnet waren. Ich sagte er, freudiges Schmunzeln flog um seine schmalen Lippen. »Richtig, 2077«, sah ihn forschend an. »Darf ich fragen, Herr Assessor, ob es mit diesem Los eine Bewandtnis hat, die Sie bedenklich macht?« Onkel Markus sah ihn mit den kleinen Augen von oben bis unten an, als wolle er messen, wie viel Gehalt der junge Mann habe, dessen feines, gesetztes Wesen rasch sein ganzes Wohlgefallen erweckt hatte. Das längst der ihm wohlbekannten Familie Ochs en bloc zugewandt war, während ein neues Lächeln die Falten um seinen Mund noch tiefer furchte, sagte er, »Bedenken habe ich keins, sondern ich weiß es bestimmt und will es Ihnen sagen, lieber Herr Ochs, das Los Nummer 2077 habe ich seinerzeit meiner Mündel geschenkt, Mamsell Katz, derselben, die Sie heute beim Frühstück kennengelernt haben.« Öffneten sich Ochsens Augen weit, so weit, dass die 30.000 Gulden und alles Übrige den Weg durch sie bis in den Grund seines Herzens fanden, auf dem plötzlich, wie auf Goldgrund gemalt, das Bild Emilchens erschien. Er erhob sich und fasste mit dem Ausdruck ungeheuchelter Freude des alten Hand. »Das freut mich von ganzem Herzen«, rief er aus, »dass das Geld in Ihrer Familie bleibt, Herr Assessor, von der die meinige mir stets mit solcher Verehrung gesprochen hat. Ja, ich gestehe Ihnen, dass ich nur um Sie persönlich kennenzulernen, mir die Mission hierher hab übertragen lasse, denn Sie wisse ja, grau ist die Theorie und grün des Lebens goldener Baum.« Herr Markus verzog das Gesicht. Er hatte das Grau auf sich und das Grün und Gold auf seine Mündel bezogen. Der es bemerkte, errötete ein wenig vor Verlegenheit, dann legte er die weiße Hand auf die blaue Krawatte in der Herzgegend und sprach, »Ich muss Ihnen gestehen, Herr Assessor, dass Ihre Fräulein Mündel schon bei der ersten Begegnung einen tiefen Eindruck auf mich gemacht hat. Was man mir zu Haus von ihrem gediegenen Charakter erzählt hat, habe ich bestätigt gefunden und mich zu ihr hingezogen gefühlt, wie der Fischer von Goethe. Mein lieber Herr Ochs, erwiderte Onkel Markus, indem er sich mit einem roten Schnupftuch seine lange Nase schneuzte, den Fischer kenne ich nicht. Ich kenne nur David Fischer, der in der Fahrgasse in Frankfurt eine Lotteriekollektur hat. Aber was meine Mündel betrifft, so kann ich Ihnen sagen, schön ist nicht schön, schöne Tugenden sind schön. Das Mädchen hat mehr Verstand, als man glaubt, einen bescheidenen Charakter, ein gutes Herz und dergleichen Sachen alle mehr. Was sie außerdem hat, wissen Sie selber. Und es wird nicht bei dem allein sein Bewenden haben. Und was Sie haben, frage ich gar nicht, denn ich kenne Sie als einen soliden jungen Mann aus guter Familie. Also hoffe ich, wird sich die Sache machen. Aber tun Sie mir den einzigen Gefallen und reden Sie kein Wort von dem Los und dem Treffer. Das soll eine Überraschung geben, zu guter Letzt. Erweisen Sie uns die Ehre und essen Sie morgen mit uns zu Mittag. Als nun am andern Tag die Köchin einen Welschen zum Schächter trug und beim Konditor Melli eine Pyramide von Makronen bestellte, weil der Herr Ochs eingeladen sei, da war in der ganzen Gemeinde nur eine Rede. Der Schiedech ist richtig. Wer die nimmt, muss ein Ochs sein, sagte der alte Levi. Wenigstens werden sie nicht leben wie Hund und Katz. Als die Köchin beim Ausnehmen des Welschen einige unzweideutige Anspielungen fallen ließ, sagte Emilchen, indem sie ihr mit der breiten Hand auf die Schulter tappte, »Ach, geh!« Aber sie errötete und ging hinauf, sich anzuziehen, denn der Onkel hatte ihr mit bedeutsamem Lächeln gesagt, »Zieh dein Schabbeskleid an!« Vor dem Spiegel strich sie sich die widerspenstigen Haare mit Quittenschleim glatt, heftete ein rotes Band und eine gelbe Rose hinein, zupfte ihr Kleid zurecht und betrachtete sich wie in Träume verloren. Es war ihr, als sähe sie im Spiegel einen hellroten Battenbart und eine dunkelblaue Krawatte. Sie schüttelte den Kopf, als wollte sie sagen, möglich. Plötzlich fiel ihr Onkel Markus ein, der sich so sehr an sie gewöhnt hatte und der nun wieder allein bleiben und sich speisen lassen sollte mit dem Bärmann. Und sie brach in krampfhaftes Schluchzen aus, in heiße Tränen, von denen wir nicht wissen, ob sie dem Onkel oder dem Bärmann galten. »Mir ist alles recht«, sagte sie, sich fassend und mit der Tüllmanschette die Tränen abwischend. »Was Onkel Markus für mich bestimmt, ist gewiss zu meinem Guten, und am Ende ist alles nur ein dummes Geschwätz. Und der Ochs denkt gar nicht an mich.« Aber er musste doch an sie gedacht haben, denn er erschien in einem und in einer tadellosen weißen Weste und brachte einen Strauß von Syringen mit, den er ihr artig darbot und den sie, so groß er auch war, an die Brust steckte, um den jungen Mann nicht zu beleidigen. Der Tisch war gedeckt und die Pyramide stand mitten darauf, aber Onkel Markus war noch nicht da. Er wollte die jungen Leute alleine lassen, damit sie sich aussprechen könnten. Das taten sie denn auch. Herr Ochs deklamierte ihr den Zauberlehrling vor und sie hörte zu. Und als die Besen gar nicht mehr zu bändigen waren, schrie er sie so gewaltig, dass die Köchin in der Küche entsetzt ausrief, »Großer Gott, mir scheint der Chossenschlag die Kalle tot!« Zur rechten Zeit erschienen Onkel Markus und Bärmann, der seinen Konfirmationsrock angezogen hatte. »Habt ihr euch ausgesprochen, Kinder?« fragte der Onkel schmunzelnd. »Wir verstehen uns«, antwortete Herr Ochs, und er griff Emilchens Hand, die heftig zappelte. Man setzte sich zu Tisch. Emilchen aß wenig, noch weniger Bärmann, obwohl sie ihm dringend zuredete. Desto mutiger griff Herr Ochs zu, um möglichst schnell zum Dessert der versprochenen Überraschung zu gelangen. Man war glücklich bei der Pyramide angekommen, die von der Hand des Hausherrn in Trümmer fiel. Als nun der alte Mewes, der große, weiße, baumwollene Handschuhe angezogen, eine Flasche Liebfrauenmilch heraufgebracht und entkorkt hatte, da erhob Herr Ochs sein Glas, machte eine Pause, bis Mewes entschwunden war und sprach, nachdem er sich geräuspert. Goethe sagt, »O wohl dem vielbeglückten Haus, wo das ist kleine Gabe. Dieser Wein ist nach Liebe Frauen getauft, Verzeihe Sie, Herr Assessor, ich will damit nicht sagen, dass in Ihrem Haus etwas getauft ist, Gott bewahre. Ich will nur sagen, dass ich dieses Glas ausbringe auf das Wohl der lieben Frauen und ganz besonders auf das Wohl ihrer lieben Nichte, Fräulein Emilie. Dabei neigte er das Glas gegen Emilchen, die heftig zitterte, und fuhr mit gesteigertem Pathos fort. Ja, Fräulein Emilie, Ihr ganzes Wesen hat schon bei der ersten Begegnung einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Goethe, Schiller sagt, der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme. Und so frage ich denn den Zug Ihres Herzens, Fräulein Emilie, ob Sie Ihr Schicksal mit dem Meinige zu Einige mit Ihrem Ja-Wort bescheinige. Er wischte sich mit einem makellosen Batisttuch die Stirn ab und blickte erwartungsvoll auf Emilchen, bei der sich der Zug des Herzens durch ein sichtbares Wackeln des Oberkörpers verriet. »Red, mein Kind«, sagte Onkel Markus mit liebevoller Stimme, »Emilchen, die weder rechts auf Herrn Ochs noch links auf Bärmann zu blicken wagte, sah auf in das treuherzige Gesicht des Alten und sprach mit bewegter Stimme, »Sie sind mein Vormund und mein Wohltäter, und was Sie für mich bestimmen, muss gut für mich sein.« »Ich hab nichts dagegen«, fuhr Onkel Markus fort. »Herr Ochs ist ein braver Mann, der dich nimmt, obwohl er weiß, dass du kein Vermögen hast, was in unserer Zeit der Zehnte nicht tut.« Zwinkerte er mit den Augen dem Bräutigam zu, der ihn verstand und mit den Worten einfiel, »Nicht der schnöde Mammon, ihr edles Herz, Fräulein Emilchen!« Traten Emilchen die Tränen in die Augen und sie reichte die Hand über den Tisch hinüber dem uneigennützigen hübschen Freier und warf dabei ein Weinglas um, dass es vom Tisch kollerte und in Scherben brach. »Knass gelegt«, rief Onkel Markus laut lachend, »Massel und Broche!« Auch Bärmann wollte sich erheben, aber seine gotischen Beine versagten ihm den Dienst und er blieb wie gefesselt auf seinem Stuhl sitzen. Herr Ochs aber schlang den Arm um die Braut und küßte sie auf die Stirn, wobei sein roter Backenbart an dem Quittenschleim ihrer schwarzen Scheitel kleben blieb. Ein gutes Omen für die Anhänglichkeit ihrer Seelen. Dem Sturm folgt gewöhnlich die Windstille. Der leidenschaftlichen Erklärung war eine Pause gefolgt, in welcher Herr Ochs die Trümmer der Pyramide zerknupperte, als Onkel Markus scheinbar gleichgültig anmob. »Sag mal, Emilchen, erinnerst du dich noch? Habe ich dir nicht einmal ein Los von der Frankfurter Lotterie gegeben? Sie haben mir so manches geschenkt, lieber Onkel, dass ich nicht gleich weiß. Denk nach, Kind, von der Frankfurter Lotterie, Numero 2077. Sie haben mir zweimal ein Los geschenkt, Onkel Markus, wenn mir recht ist, eins zum Geburtstag und eins zu Ostern und dabei gesagt, ich solle damit einen großen Treffer machen.« »Ganz recht«, bemerkte der Alte lächelnd, »das eine war von der Braunschweiger Lotterie und das andere ein Frankfurter, Nummer 2077. »Können schon recht haben, lieber Onkel.« »Geh, Kind, ich bitte dich, hol sie einmal alle beide her.« Emilchen ward verlegen. »Alle beide?« antwortete sie. Herr Ochs spitzte die Ohren. »Warum nicht?« fragte Herr Markus. »Weil ich nur eins davon noch habe. Das andere habe ich der Jeannette zum Einwurf gegeben, wie sie geheiratet hat.« Herr Ochs erblaßte. »Seh nach«, rief der Onkel so heftig, wie Emilchen ihn selten gehört hatte. Bärmann erhob sich. Er hatte seine Beine wiedergefunden und mit lang vorgestrecktem Halse verfolgte er Emilchen, die zitternd zur Kommode eilte, zu der sie kaum das Schlüsselloch fand. Endlich öffnete sie die Schublade und zog ein ledernes Brieftäschchen hervor, das sie von der rätselhaften Spannung der anderen verwirrt, mit bebenden Händen auseinanderschlug. Wenn bei einem amerikanischen Duell das Los über Leben und Tod entscheiden soll, so kann die Spannung der Beteiligten nicht größer als jene sein, mit welcher Herr Ochs die hervorquellenden Augen auf das Zettelchen heftete, welches Emilchen, ahnungslos, dass es das Los ihres eigenen Schicksals sei, entfaltete. Mit dem Scharfblick des Adlers hatte er das kaum geöffnete, entgleich dem Mene Tekel Upharsin, starrten ihm wie Flammenschrift die Worte entgegen: Herzogel, Braunschweigische Staatslotterie. Das andere Los, das große, das 30.000 Gulden Los, war nach Melsungen geflogen. Sie hatte es richtig der Köchin geschenkt. Schlemilchen war sich treu geblieben. Herr Ochs war bis hinter die Ohren erbleicht und völlig kleiner geworden. Dagegen hatte sich Bärmann, der Mensch wächst ja mit seinen höheren Zwecken, mit einem Male aus dem verwachsenen Frack gestreckt und warf einen triumphierenden Blick über die Brille hinaus auf den zerschmetterten Freier. Emilchen hatte dem Onkel das unselige Braunschweiger hingereicht und sah ihn mit fragendem Blick an. »Es ist schon recht«, antwortete dieser ruhig, »ich hab's nur wissen wollen, es ist ein Glück für Jeanette«, fuhr er fort, die Augen auf Herrn Ochs heftend, »wenn überhaupt der schnöde Mammon glücklich macht, was meinen Sie, Herr Ochs?« Dieser hustete, als ob ihm ein Stück der Pyramide im Hals stecken geblieben wäre, hielt sich das Batisttuch vor den Mund und blickte darüber hinaus auf Emilchen, die ihm, statt des Bildes auf Goldgrund, plötzlich wie eine dunkle Silhouette erschien. Sie aber, die wie der fromme Fridolin nichts davon verstand, eilte zum Tisch, schenkte ein Glas Wein ein und bot es ihm mitleidig mit den Worten: »Wollen Sie nicht einen Schluck trinken? Sie haben sich verkutzt.« »Danke«, stammelte Herr Ochs, »der Wein hat mir das Blut in den Kopf getrieben und ich bin an starke Getränke nicht gewöhnt und muss gestehen, dass ich, wenn ich Wein trinke, allerlei Dinge rede, die Sie nüchtern bereuen«, ergänzte Onkel Markus. »Das ist eine bekannte Sache. Wem das Blut in den Kopf steigt, der redet dergleiche Sachen alle mehr, und Gott bewahre, dass man so einen beim Wort hält.« Herr Ochs atmete auf. »Herr Assessor, ich weiß, dass ein Mann von Ihrem Charakter und Ihrer Stellung seine Pläne und Absichten nicht auf ein einziges Los...« Onkel Markus unterbrach ihn. »Sie sprechen von Geschäften? Richtig. Wir haben ja vor Ihrer Abreise noch die Geschäftsrechnungen abzuschließen. Wenn's gefällig ist, mit mir ins Comptoir zu gehen...« Er erhob sie. Desgleichen, er griff nach seinem Hut und verbeugte sich artig gegen Emilchen, die regungslos am Tische stand und den Scheidenden nachblickte, als wie aus einem Traum erwachend. Da trat Bärmann auf sie zu und fasste ihre Hand. »Danken Sie Gott, Fräulein Katz«, rief er mit bewegter Stimme. »Ich verstehe nicht«, stammelte diese. »Sie verstehen nicht? Nun denn, dieser Herr hat nur um Ihr Frankfurter Los angehalten, von dem er wusste, dass es 30.000 Gulden gewonnen hat.« Emilchens Augen leuchteten auf vor Freude. »30.000 Gulden«, rief sie aus. »Welch ein Glück für meine arme Jeanette!« Bärmann betrachtete sie und wischte sich mit dem Frackärmel die Augen. »Fräulein Katz«, sagte er, »Sie sind ein Juwel. Gott hat Ihnen das große Los in Ihr Herz gelegt. Denken Sie nicht mehr an den Ochs und kränken Sie sich nicht. Ich weiß nicht, was Goethe sagt, aber das sag ich Ihnen. Das Sechus Ihrer seligen Mutter ist Ihnen heute beigestanden.« Und indem er nochmals mit dem Ärmel über die Augen fuhr, verschwand er, ohne sich umzusehen. Emilchen stand da, wie von einem Blitzstrahl erleuchtet, nicht getroffen. »Das hätte ich mir gleich denken können«, sagte sie leise vor sich hin, indem ihr Blick in den gegenüberhängenden Spiegel ihr Bild betrachtete. Dann hob sie die Glasscherben auf, die noch am Boden lagen, öffnete die Kommode, das Brieftäschchen einzuschließen, zuvor aber nahm sie ein Zweiglein des Syringen Straußes und legte es in das Notizbuch, zur Erinnerung, zur Warnung. Dann setzte sie sich nieder und schrieb an Jeanette einen herzlichen Glückwunsch zum großen Los. Als es am andern Tage der Stadt kund ward, dass Herr Ochs abgereist und die Partie zurückgegangen sei, sagte der alte Levi: »Was ein Chosid ist der Ochs! Es ist ihm übel geworden, und er hat doch nicht angebissen. Einige Tage darauf rief Onkel Markus Emilchen in sein Zimmer und las ihr ein Schriftstück vor, das er dann in ihrer Gegenwart versiegelte und ein Wort darauf schrieb, das sie nicht verstand. Aber sie trug das Papier mit verweinten Augen hinauf, und als sie es in die Kommode schließen wollte und das dürre Zweiglein der Syringe erblickte, legte sie es dazu, und wie von einem Vorsatz, von einem Gelübde beseelt, versteckte sie die Brieftasche und begrub sie förmlich unter ihren Tüchern und Bändern. Auf dem Schriftstück stand mit großen, unbeholfenen Buchstaben das Wort Codicill. Der Herbst verfloß ohne weitere Ereignisse. Zum Viehmarkt kam Jeanette angefahren und brachte ihr Kind mit, das sie nach ihrer Wohltäterin Emilchen genannt hatte, damit diese es sehe und segne. Emilchen drückte die kleine Namensschwester so selig ans Herz, dass diese bald erstickt wäre. Der Winter kam und Purim mit ihm. Sie hätte die Jahrzeit ihrer Mutter am liebsten allein zugebracht, aber sie wollte Onkel Markus die Freude nicht verderben, der nicht daran gedacht und die Verwandten eingeladen hatte, um sie mit Punsch zu traktieren, zu dem er ein besonders gutes Rezept besaß. Als er mit selbstgefälligem Künstlerstolz das erste Glas aus der Terrine schöpfen wollte, fiel ihm plötzlich der Löffel aus der Hand und er sank bewusstlos zu Boden. Ein Herzschlag hatte den 70-jährigen Greis getroffen. Eine Stunde später stand das Herz still. Im Stillen, so viel des Guten und Edlen gehegt und gepflegt hatte, das Freudenfest war zum zweiten Mal ein Trauertag für Schlemilchen geworden. In der allgemeinen Bestürzung war sie die Erste, die ihre Fassung wiedergewann. Nachdem alles versucht worden war, das entflohene Leben zurückzurufen und die herbeigeholten Ärzte jeden Versuch für fruchtlos erklärt hatten, ordnete sie in dem verstörten Haus alles Nötige an. Die reichen Reste des Festmahls ließ sie ins Armenhaus tragen. Das Zimmer wurde für die teure Leiche und die Wächter geräumt, die Tag und Nacht bei derselben lernen mussten. Der entscheidende Augenblick schien dem zappelnden Wesen Emilchens Ruhe und Haltung wiedergegeben zu haben. Sie folgte der Leiche zu Fuß bis an das Tor des guten Orts, da der Eintritt in denselben den Frauen nicht gestattet ist, und verteilte ihre eigenen Ersparnisse an die schreienden Bettler. Als sie zurückkehrte, blieb sie an der Tür des verwaisten Hauses einen Augenblick stehen, als wolle sie fragen. Aber Bärmann trat ihr mit verweinten Augen entgegen und führte sie schweigend bis an ihre Zimmertür. »Fräulein Katz«, sagte er dann mit tränenerstickter Stimme, »greifen Sie sich nicht zu viel an. Sie haben das Bewusstsein für den Seligen, der Friede sei mit ihm, gesorgt zu haben wie ein eigen Kind, und er wird es Ihnen dort gedenken und hier gedacht haben. Das Gericht hat das Comptoir und das Zimmer des Seligen versiegelt, aber es ist ein Testament da. Ich weiß, wo es liegt, und es soll heute Nachmittag eröffnet werden. Was zögern Sie, ins Haus zu treten, Fräulein Katz? Bin ich doch da, und wer weiß, wer von uns beiden das Recht haben wird, den anderen einzuladen, dass er da bleibt.« Emilchen drückte ihm die Hand und verschloss sich in ihr Zimmer, und die Besuche, die zahlreich kamen, Menachum Ovel zu sein, ließ sie abweisen. Stumm und tränenlos, den Kopf auf die Hände gestützt, saß sie lang und rief aus ihrer Seele das Bild ihres Wohltäters mit all seinen seltsamen Zügen hervor. Dabei nickte sie freundlich mit dem Kopf, als erzähle er ihr wieder seine Erlebnisse, seine Anekdoten und dergleichen Sachen alle mehr. Nachmittags kam ein Rat vom Stadtgericht und der Prokurator Alsberg als Sachwalter der Gemeinde. Man löste die Siegel vom Zimmer des Verstorbenen und Bärmann übergab den Pultschlüssel, den er in dessen Kleidern gefunden. Das Testament lag obenauf in der ersten Schublade. »In Gegenwart meiner Mündel Emilie Katz zu eröffnen«, stand auf dem Umschlag. Man ließ Emilchen herabrufen. Beim Eintritt in das leere Zimmer, aus dem sie sonst die vertraute Gestalt des Onkels gegrüßt hatte, zuckte sie heftig zusammen, und einer ihrer Krampfanfälle schien sie zu bedrohen, aber Bärmann ergriff ihre beiden Hände und hielt sie so lange, bis sie sich beruhigt hatte. Sie setzte sich nieder. Doch während der Gerichtsrat das Testament entsiegelte und verlas, schweiften ihre Blicke über all die bekannten Gegenstände, als suchte sie unablässig die entschwundene, groteske und doch so teure Gestalt. Das Testament ordnete an, dass Bärmann das Geschäft fortführen und neben einem Legat von 10.000 Talern seinen bisherigen Gehalt bis auf Weiteres fortbeziehen solle. Er habe ein genaues Inventar aufzunehmen, um den Stand des Vermögens festzusetzen, was bei den vielen Außenständen und den angehäuften, schwer zu schätzenden Vorräten dem Erblasser zu bestimmen unmöglich sei. Bärmann solle ins Haus ziehen und alles in gewohnter Weise verwalten für den rechtmäßigen Erben. Als solchen bezeichnete er vorläufig seinen Neffen Jakob Markus, unbekannten Aufenthalts, wahrscheinlich in Amerika, wenn dieser noch lebe und ein ordentlicher Mensch sei. Ein Aufruf an denselben sei in deutschen und amerikanischen Blättern zu erlassen. Wenn nach einer Frist von 3 Jahren sich der Erbe nicht selbst oder durch legale Bevollmächtigte gemeldet habe, so solle Bärmann in alle seine Rechte treten. Indessen solle er im Geschäft wie im Haus vollkommen freie Verfügung haben über alles, was er im Sinne des Erblassers zu tun für angemessen halte. Für die jüdischen und christlichen Armenanstalten waren keine bestimmten Legate vermacht. Auch in diesem Punkt solle Bärmann im Sinne des Erblassers verfügen. Von Emilie Katz war mit keinem Wort die Rede. Allerdings war das Testament aus früherer Zeit datiert, desto befremdender war die Aufschrift, in Gegenwart meiner Mündel zu eröffnen. Bärmann hörte die Vorlesung mit fieberhafter Spannung an. Die Versorgung, die ihm zugedacht, die glänzende Aussicht, die ihm eröffnet war, schien er fast überhört zu haben. Ungeduldig wartete er, was noch kommen würde, und als nichts mehr kam und der Gerichtsrat das Papier zusammenfaltete, schlotterten Bärmanns Beine so heftig, dass er sich niedersetzen musste. Seine Augen stierten über die Brille hinaus auf Emilchen, die wie in sich verloren dasaß. Eine lange, peinliche Pause folgte der Vorlesung. »Ich hier noch nötig?« fragte Emilchen mit bewegter Stimme. Der Gerichtsrat schüttelte den Kopf.